soll die Gesellschaft, meine Damen und Herren, Fragen wie diese, das ist eine pure Selbstverständlichkeit, können gerade in einer multimedial vernetzten und globalisierten Welt von keiner einzelnen Person oder Institution mehr autoritativ beantwortet werden. Das werde ich auch gar nicht versuchen. Ich spreche zu Ihnen als Theologe. Das werden Sie und das sollen Sie auch merken. Aber ich bin eine theologische Stimme und wir werden uns dann, denke ich, hoffe ich, im Plenum zu einem Chorus der Stimme zusammenschließen. Und das auch, hoffe ich, dann kritisch diskutieren, was ich Ihnen jetzt vortrage. Sie werden merken, dass ich manches vom Vormittag aufgreife, was schon geäußert wurde, dass ich aber auch vieles gar nicht thematisiere, was Sie dann bitte einfach in die Diskussion einbringen sollen. Wohin soll die Gesellschaft? Ein zweites, wer so fragt, der fragt in gewisser Weise nach Visionen. Und ich meine relativ unabhängig davon, wie groß, in wie großen Lettern er dieses Wort Vision geschrieben haben möchte. In einer Zeit, in der einerseits jedes Wirtschaftsunternehmen seine eigene Vision kreiert und in der andererseits aber unserer Gesellschaft als Ganzer die großen Zukunftsentwürfe abhanden gekommen zu sein scheinen. Mehr noch, in der es fast nicht mehr plausibel gemacht werden kann, dass es so etwas brauchen könnte wie Visionen. Ich möchte deshalb etwas provokativ in einem ersten Abschnitt meines Statements die Vision einer technisch-medial vernetzten Gesellschaft der Zukunft aufgreifen, wie sie vor inzwischen schon gut 20 Jahren nicht Negroponte, sondern Wilhelm Flusser entworfen hat. Na, ich sage dann gleich noch was dazu und werde dann in einem zweiten Teil in Auseinandersetzung mit Flusser einige kritisch zu diskutierende Nervenpunkte für eine künftige, durch das Leitmedium Internet geprägte Gesellschaft bestimmen. Und dann einige sehr knapp gehaltene, eher thetisch formulierte Konsequenzen für die Einschätzung und den Umgang mit dem Internet sollen dann abschließend die Diskussion anregen. Also ein erster Punkt, die Auseinandersetzung, die Vorstellung von Flussers Gedanken. Flusser, Wilhelm Flusser, gelegentlich auch als Medienphilosoph etikettiert, 1920 in Prag geboren, als Jude Ende der 30er Jahre, zunächst nach London, später von dort nach Brasilien emigriert, zuletzt Professor für Kommunikationsphilosophie an der Universität Sao Paulo, 1991 dann schon verstorben. Flusser schreibt in seinem 85 erstmals publizierten Buch Ins Universum der technischen Bilder, Zitat, die eben emportauchende Gesellschaftsstruktur ist die einer Synchronisation von ausgestrahlten Bildern mit an den Terminals dieser Strahlen sitzenden zerstreuten, einsamen und massifizierten Menschen. Das ist sein Negativbild, seine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Massenkultur. Und diesem Bild, dieser Bestandsaufnahme setzt Flusser nun sozusagen seine Vision einer global dialogisch vernetzten Gesellschaft der Zukunft entgegen, die er Bildkultur, eben dieses Universum der technischen Bilder nennt und von dem er sagt, jetzt zitiere ich ihn, erst dann in dieser künftigen vernetzten Gesellschaft würden die Medien ihren Namen verdienen, den sie sich gegenwärtig zu Unrecht anmaßen. Dann erst nämlich würden sie Menschen mit Menschen verbinden, etwa wie die Nervenstränge die Nervenzellen miteinander verbinden. Und dank dieser Verbindungen würde die Gesellschaft immer neue Informationen erzeugen. Das wäre eine Gesellschaftsstruktur, die wohl am besten ein kosmisches Hirn zu nennen sein müsste. Es wäre eine menschenwürdige, humane Gesellschaft, denn die dem Menschen eigene Würde ist ja, Informationen zu erzeugen, weiterzugeben und zu speichern. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Flussers Vision, er selbst bezeichnet seine Überlegungen als eine Fabel, setzt auf eine Humanisierung der gegenwärtig zentral gesteuerten, seine Meinung, zentral gesteuerten multimedialen Massenkultur durch eine globale, ja kosmische Vernetzung menschlich generierter Information. Sie setzt auf die Überwindung massenmedialer Redundanzen durch die Freisetzung einer alle bisherigen Grenzen sprengenden menschlichen Kreativität, welche sich in den Möglichkeiten des Internet gegenwärtig schon abzeichnet. Gegenwärtig heißt 1985, also man muss sich das klar machen, noch vor dem World Wide Web und seiner durchschlagenden Entwicklung, natürlich auch weit vor Web 2.0. Wir sind nach Flusser Zeugen einer Medienwende ungekannten Ausmaßes mit derzeit noch gar nicht absehbaren Konsequenzen. Was wir beobachten, so Flusser, ist die Emergenz einer neuen Gesellschaftsform. Und unsere Gegenwart kann, noch einmal Zitat, mit einigem Optimismus als Übergangsstadium zu dieser emportauchenden Kultur angesehen werden. Zitat Ende. Für den Theologen stellt hier nicht nur Flussers Anthropologie sein Menschenbild eine Herausforderung dar, dazu gleich mehr, sondern vor allem auch die religiöse, theologisch gesättigte Sprache, in der dieses Szenario entworfen wird, und zwar mindestens in dreierlei Hinsicht. Zum einen kann Flusser die Heraufkunft einer neuen, in seinem Sinne verstandenen humanen Gesellschaftsform nur in einer gleichsam apokalyptischen Tönung beschreiben. Nicht zu Unrecht hat Elisabeth Neswald Flussers Werk als eine apokalyptische Medientheologie charakterisiert. Zum Zweiten beschreibt Flusser die heraufziehende neue Welt in einer Mischung aus Staunen und Erschrecken, die an Rudolf Ottos klassische Definition des Heiligen als eines Beieinander und Ineinander von Faszinosum und Tremendum erinnert.
Was heißt das auf Deutsch?
Faszinosum heißt fasziniert, kann man sich erklären, also etwas bezaubert mich, fasziniert mich, ich bin in Bann genommen, und andererseits Tremendum, es versetzt mich in Furcht und Schrecken. Das ist so die klassische Definition für das, was Rudolf Otto das Heilige in seinen vielfältigsten Erscheinungsformen ansieht. Drittens, schließlich endet Flussers Buch mit einer explizit in theologischer Begrifflichkeit formulierten Vision einer Gesellschaft, in der die jüdisch-christliche Idee des Sabbat und die antike griechisch-römische Idee des beschaulichen Lebens, der Muse als höchstem Lebensziel miteinander verschmelzen. Durch Maschinen und Roboter von aller Last der Arbeit befreit, von den Einschränkungen des eigenen Körpers weitgehend entkoppelt, von den Notwendigkeiten der Wirtschaft und notabene auch der Politik emanzipiert, leben die Menschen der Zukunft ein feierliches Leben. Abschließend noch einmal Flusser, Zitat, die dialogisch synthetisierten Bilder sind Medien von Mensch zu Mensch, durch welche hindurch ich des Antlitzes des anderen ansichtig werde. Und durch dieses Antlitz hindurch wieder Gottes ansichtig werde. Das dialogische Programmieren von Bildern, das dialogische Leben, kann daher ein Feiern Gottes des ganz anderen, jedes Einzelnen mit allen anderen, mittels aller anderen. Es kann ein Gebet sein. Wir sind vielleicht daran, uns das vergessene Feiern wieder zu erinnern. Wir sind vielleicht daran, auf dem seltsamen Umweg über die Telematik, das ist die Wissenschaft, die er betreiben möchte, die Wissenschaft eben dieser synthetisierten Bilder und ihrer Distribution oder Verbreitung. Wir sind über die Telematik zum eigentlichen Menschsein unterwegs, das heißt zum feierlichen Dasein für den anderen, zum zwecklosen Spiel mit anderen für andere. Zitat Ende. Man mag nun über Flussers Theorien denken, wie man will. Man mag sie für inzwischen schon lange überholt oder für überzogen, gar für wissenschaftlich gar nicht satisfaktionsfähig halten. Sie haben jedoch meines Erachtens den Vorzug, dass sie bestimmte, immerhin mögliche künftige Entwicklungen sozusagen in radikaler Weise weiterdenken und damit eine Diskussion über eben die Frage provozieren, die mir, die uns jetzt gestellt ist: Wohin soll die Gesellschaft? Ich möchte nun in einem zweiten Teil in Form einer Auseinandersetzung, vor allem mit dem Menschenbild Wilhelm Flussers, versuchen, einige Eckpunkte zu markieren, die mir für die Erhaltung und Fortentwicklung einer humanen Gesellschaft, um das Wort Flussers aufzugreifen, essentiell zu sein scheinen. Zweiter Teil also. Ich möchte gleich eingangs diese Eckpunkte benennen. Es sind vier und sie bilden zugleich die Gliederung dieses zweiten Teils. Wohin soll die Gesellschaft? Ich argumentiere erstens gegen eine Anästhetisierung, vor allem der sogenannten niederen Sinne, und ich plädiere für eine Aufrechterhaltung und Kultivierung leibgebundener Wahrnehmung als Voraussetzung menschlicher Sozialität. Ich argumentiere zweitens gegen eine Abkoppelung der gesellschaftlich Unverbundenen und ich plädiere für eine Verbindlichkeit von Verbindungen. Ich argumentiere drittens gegen eine Verabsolutierung der technisch-medialen Zurichtung des Anderen und plädiere für die Beibehaltung und Kultivierung kopräsentischer Begegnung als einem kritischen Horizont aller medialen Kommunikation. Ich argumentiere in all dem viertens gegen eine Entpluralisierung der Mediengesellschaft. Und ich plädiere für eine wahrhaft pluralistische Gesellschaft, auch im Blick auf die Vielfalt medial vermittelter Kommunikationswege. Ich unterstelle dabei als Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Überlegungen so etwas wie einen Grundkonsens unter uns, nämlich wir alle, denke ich, unterstelle ich, wollen auch für die Zukunft eine humane und solidarische, eine pluralistische, eine die Eigenheit und Würde jedes und jeder Einzelnen und damit auch des jeweils anderen wahrende und wir wollen eine auf Mündigkeit und Verantwortung basierende Gesellschaft. Ein erster Punkt, der erste der vier erwähnten Punkte. Trotz seiner Eigenart als Medienhybrid, also eine Form, die verschiedene medialen Kanäle und Kommunikationsformen ineinander vereint, ist das Internet bislang ein primär audiovisuelles Medium geblieben. Zwar wird seit vielen Jahren daran gearbeitet, dass künftig auch sensorische oder olfaktorische Informationen übermittelt werden können. Aber es scheint mir kein Zufall zu sein, dass diese Forschungen bislang noch jedenfalls keinen nennenswerten, umsetzbaren, breitenwirksamen Erfolg gezeitigt haben. Offenbar sperren sich gerade die sogenannten niederen Sinne, Tasten, Riechen, Schmecken einer technisch-medialen Synthetisierung. Die Kunstwissenschaftlerin Madalina Diaconou hat der kulturgeschichtlichen Entwicklung dieser auch sogenannten Sekundärsinne eine eingehende Untersuchung gewidmet. Und sie plädiert für eine Wiedergewinnung der gerade in diesen Sinnen aufbewahrten Sensibilität für eine, so der Untertitel ihrer Studie, Ästhetik der anästhetisierten Sinne. Die Gefahr besteht meines Erachtens, dass auch und gerade die Internetkommunikation diese von Diaconou diagnostizierte Anästhetisierung des menschlichen Zivilisationsprozesses fortsetzt, wenn nicht verstärkt. Sie stünde dann in einer Tradition, die weitgehend einhellig, entweder in ihrer griechischen Bevorzugung des Sehsinns oder in der jüdisch-christlichen Bevorzugung des Gehörs, diese leiblichen Sinne als inferior, als niedriger von Rang an gesehen hat. Die Bedeutung einer auf allen Sinnen basierenden Wahrnehmung der Wirklichkeit, wir können uns über das Konzept Wirklichkeit streiten, ich verwende es jetzt mal, ist aber auch in ihrer mitmenschlichen, in ihrer sozialen Dimension meines Erachtens nicht zu unterschätzen. Sozialität muss begreifbar sein. Das Leben und Zusammenleben von Menschen gestaltet sich von frühester Kindheit an auch durch haptische, olfaktorische und gustative Erfahrung, durch die Wahrnehmung von Kontakt, Geruch und Geschmack des anderen, durch die Körpererfahrung sozialer Räume im Nah- und im Nächstbereich, die sich über Bewegungen oder schlicht auch durch Atmosphären mitteilen. Die Beschneidung bestimmter Sinneskanäle in technisch-medialer Kommunikation ist deshalb stets mit einer tendenziellen Entleiblichung, mit der Einschränkung oder gar Eliminierung von Körpererfahrung erkauft. Flussers Theorie ist auch in dieser Hinsicht konsequent und radikal, indem sie zugunsten einer platonischen Schau der Ideen, zugunsten des freien Spiels der Imaginationen, den menschlichen Körper nur noch als Erdenrest zu tragen peinlich ansieht und einer, Zitat, Verneinung alles objektiven, dinglichen, körperlichen zugunsten einer reinen Ästhetik das Wort redet. Rein, Gegensatz, unrein, Fragezeichen, dann sind wir wieder bei den niederen Sinnen sozusagen. Also, ich argumentiere gegen eine Anästhetisierung der niederen Sinne und ich plädiere für eine Aufrechterhaltung und Kultivierung leibgebundener Wahrnehmung als Voraussetzung menschlicher Sozialität. Zweitens scheint Flusser vorauszusetzen, dass alle am festlichen Dasein im zwecklosen Spiel auch teilnehmen können. Hier stellt sich die Frage der Zugangsgerechtigkeit zu den Möglichkeiten technisch-medialer Kommunikation. Heute Vormittag schon angesprochen, eben jetzt auch wieder aufgeworfen, als politisches Problem auch. Denn unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten, das ist meine These, wird sich künftig die Frage nach sozialer Gerechtigkeit in einer neuen Weise stellen. Ein dänischer Kollege, der systematische Theologe Niels Henrik Gregersen, hat kürzlich die der Informationsgesellschaft zugrunde liegende Anthropologie, also das Menschenbild, auf die Formel gebracht, you are what you can connect to. Will heißen, Leitkoordinaten des Menschenbildes in einer vor allem durch das Internet künftig noch wesentlich stärker geprägten Gesellschaftsform sind nicht, wie in agrarisch geprägten Gesellschaften, Geburt und Status, you are what you are born to be, aber auch nicht, wie in den Industriegesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts, Leistung und Kontrolle, you are what you make of yourself, sondern es sind die Flexibilität und das Eingebundensein in Netzwerken von Kommunikation und Information. Ist das so, und das scheint mir in vieler Hinsicht plausibel, sind also die medialen Kanäle so etwas wie die Nabelschnur, an der die Menschen hängen, an denen ihre Sozialität, an denen etwas pathetisch formuliert ihr Leben hängt, dann stellte sich die Frage der sozialen Gerechtigkeit als eine Frage nach den von den kommunikativen Netzwerken Entbundenen. Nicht mehr in erster Linie, mindestens aber nicht nur den disabled people als dem marginalisierten Rest einer Leistungsgesellschaft, sondern den disconnected hätte dann unsere Aufmerksamkeit verstärkt zu gelten. Und hier sehe ich eine der großen Herausforderungen, vor allem für Pädagogik und politische Bildung. Die Vermeidung oder wenigstens Minderung eines jetzt schon sich abzeichnenden neuen, technisch-medial definierten Analphabetentums, die digitale Spaltung, von der die Rede war. Gerechtigkeit in diesem Sinne meinte dann freilich nicht nur die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu den Kommunikationsmedien im Sinne der Hardware. Es bedeutete auch die Beherrschung der nach wie vor basalen Kulturtechniken des Lesens und Schreibens. Es meinte darüber hinaus aber auch und vor allem den Erwerb und die beständige Pflege und Fortentwicklung einer medialen Urteilskraft. Also, ich argumentiere zweitens gegen eine Abkoppelung der gesellschaftlich Unverbundenen und plädiere für eine Verbindlichkeit von Verbindungen. Drittens, dieses mein Plädoyer für die Verbindlichkeit von Verbindungen setzt die Begegnung mit dem anderen voraus. Wie gehört, verspricht sich Flusser gerade von einer allseitig vernetzten Kommunikation der Zukunft eine Begegnung mit dem Antlitz des anderen und darin gar ein Ansichtigwerden Gottes. In der Tat kann die Bedeutung des anderen, des Ansichtigwerdens des anderen in seiner Andersartigkeit als ein Erbe und als ein Essential jener christlich-jüdischen Tradition gelten, die unsere westliche Zivilisation nachhaltig geprägt hat. Ich stelle allerdings die Frage nach den Bedingungen, unter denen wir der Andersartigkeit des anderen wirklich gewahr werden. Und meine These ist, die irreduzible Andersartigkeit des anderen erfahren wir nur face-to-face, in Situationen IRL, in real life. Nur in kopräsentischen Begegnungen ist, jedenfalls für jene, die ihrer Sinne noch einigermaßen mächtig sind, die Fülle der Sinnesdaten in der Wahrnehmung des anderen versammelt. Nur hier ist der andere für mich in einer Weise präsent, die mich zur Verantwortung zieht und die mich auffordert, verbindlich zu sein. Nur hier stellt der andere mir die Frage, ob ich bereit bin, mich auf ihn einzulassen, auch wenn ich ihn nicht riechen kann. Nur hier sind der andere und ich vor die Frage gestellt, ob wir einander in die Arme schließen können oder ob wir gewillt sind, einander physisches Leid zu verursachen. Dagegen ist jede technisch-mediale Kommunikation nun einmal immer mit einer Zurichtung des anderen in seiner Andersartigkeit verbunden. Der andere ist dann stets mehr oder weniger der andere by choice. Allein die Wahl des Kommunikationskanals selegiert die Information des anderen. Und ich fürchte, auch die virtuellen Heerscharen der Avatare werden auf die Dauer redundant, wenn die Person hinter der Persona, der Maske, sich auf Dauer von Erfahrungen in real life entkoppelt. Für die künftige Entwicklung unserer Mediengesellschaft sehe ich aber gerade dies als eine zentrale Herausforderung an. Wie kommen wir von einer immer stärker intensivierten medialen Vernetzt- und Verbundenheit zu einer Verbindlichkeit menschlicher Sozialität? Oder anders, you are what you can connect to. Aber wie werden aus den connected auch committed people? Also, ich argumentiere gegen eine Verabsolutierung der technisch-medialen Zurichtung des anderen und plädiere für die Beibehaltung und Kultivierung kopräsentischer Begegnung als kritischem Horizont aller medialen Kommunikation. Viertens, das Internet ist im Begriff zum Leitmedium in unseren westlichen Informationsgesellschaften zu werden. Und nach all den kritischen Bemerkungen sage ich jetzt, das ist gut und wunderbar, dass es dieses Medium gibt. Wir könnten kein anderes haben in diesen Zeiten und es ist etwas, was wir zum Besten, zu einem gesegneten Gebrauch sozusagen auch nutzen können. Das Internet wird in Zukunft die Quelle sein, in der Informationen zur Verfügung gestellt und in bisher ungeahntem Ausmaß angereichert und vervielfältigt werden können. Es wird bzw. ist schon zum unersetzbaren Kommunikationsmedium unserer globalisierten Welt geworden und es wird die Art und Weise, wie wir überhaupt kommunizieren, unweigerlich verändern. Es wird uns nicht zuletzt auch zum führenden Medium der Imagination und der Simulation werden, zum Weltenraum der Möglichkeiten. Also ich würde die drei Dimensionen aufmachen, Information, Kommunikation und Imagination, Simulation, wenn man so möchte. Das Internet ist ein prinzipiell demokratisches Medium, auch das ist hochzuschätzen und gut so. Dass es in einem demokratischen Sinne, im Sinne der Beförderung einer pluralistischen Gesellschaft, mündiger und verbindlicher Bürgerinnen und Bürger auch genutzt wird, liegt in erster Linie am Nutzer, an der Nutzerin. Aber dieser Nutzer oder diese Nutzerin muss auch zu einem solchen Umgang mit dem Internet befähigt werden. Und das ist eine gesellschaftliche und eine politische Aufgabe. Und ebenso scheint es mir eine gesellschaftliche und politische Aufgabe zu sein, die Vielfalt der Medienlandschaft und der Medienkulturen zu erhalten. Zu einer pluralistischen Gesellschaft, die diesen Namen verdient, gehört auch die Vielfalt und Wahlfreiheit der kommunikativen Kanäle, gehört auch die Freiheit zum Beispiel der Beschränkung. Soziale Sensibilität ist nun einmal nicht identisch mit dem an der Tastatur oder im Umgang mit dem Handy entwickelten Fingerspitzengefühl. Und kreative Imagination hat ihren Ort nicht nur in den virtuellen Bildwelten, sondern auch im Bild- und im Medienentzug. In diesem Sinne argumentiere ich viertens gegen eine Entpluralisierung der Mediengesellschaft und plädiere für eine wahrhaft pluralistische Gesellschaft, auch im Blick auf die Vielfalt medial vermittelter Kommunikation. Und die Konsequenzen, drittens, dazu nur wenige Sätze, Parolen wahrscheinlich mehr oder weniger. Medien haben eine dienende Funktion. Sie dienen der Kommunikation, der Information, der Imagination und damit der Gestaltung gesellschaftlichen Lebens. Die Gefahr einer reinen Selbstbezüglichkeit technisch-medialer Kommunikation ist auch und gerade beim Internet nicht von der Hand zu weisen. Die Stärke dieses Mediums weltweiter Vernetzung aber sollte dazu dienen, unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Medienkulturen miteinander zu verbinden, anstatt sie zu verdrängen. Sie sollte auch dazu dienen, virtuelle und reelle Kommunikationssituationen miteinander zu koppeln. An dem Maß und an der Qualität, mit der diese Koppelung gelingt, entscheidet sich für meinen Begriff die gesellschaftliche Bedeutung des Internet. Entscheidet sich auch nicht wenig im Blick auf die künftige Entwicklung unserer Gesellschaft insgesamt. Das bedeutet für mich nicht nur, aber auch kein Internet ohne Escape. Setzen wir öfter mal den Link to real life, schaffen wir Möglichkeiten kopräsentischer Begegnung wie diese hier und laden wir dazu ein, nicht nur, aber auch und vor allem über das Internet natürlich. Vielen Dank.